Herzlich willkommen beim Podcast des Österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
Die chronische Niereninsuffizienz gilt in der Veterinärmedizin als häufigste internistische Erkrankung bei geriatrischen Patienten. Besonders betroffen sind zumeist ältere Katzen. Ist die Diagnose gestellt, wird eine Nierendiät empfohlen, um das Organ zu entlasten und die Lebensqualität des erkrankten Tieres zu verbessern. Wir haben mit Expertin Dr. Irene Bruckner darüber gesprochen, welche neuen Erkenntnisse es zu dieser Maßnahme gibt. Sie ist Fachtierärztin für Ernährung und Diätetik und arbeitet in diesem Bereich sowohl als Überweisungstierärztin als auch als Vortragende zu diesem Thema für TierärztInnen und deren Fachangestellte. Die Nierendiät als solche ist bereits ein etabliertes Konzept. Durch neue Studien lässt sich nun aber noch weiter unterstreichen, welche positiven Auswirkungen sie für tierische Patienten tatsächlich hat.
Ja, da hat sich eigentlich viel getan in den letzten Jahren. Also muss jetzt prinzipiell eine Lanze für die Nierendiätetik brechen, weil es wirklich super schöne Untersuchungen gibt, die uns zeigen, wenn wir schaffen, die Tiere relativ bald nach der Diagnostik umzustellen auf wirklich eine nierenschonende Ration, dass wir durchschnittlich wirklich die Lebensdauer, also die zusätzliche Lebenserwartung verdoppeln können. Ja. Da gibt es Studien irgendwie 600 Tage im Vergleich zu 280 Tagen bei Katzen zum Beispiel, wo man sagt, die einen konnte man nicht umstellen oder wollte man nicht umstellen auf irgendwas, aus welchem Grund auch immer. Ja, es ist ja oft eine Herausforderung, auch eine Umstellung. Und die man wirklich schön geschafft hat, irgendwie diätetisch aufzuarbeiten, dass sie wirklich deutlich länger leben und auch eine bessere Lebensqualität haben, weniger urinische Krisen und so weiter. Also es ist eine wirklich wichtige Sache, dass man die Patientenbesitzer da berät.
Auch bereits in der Diagnostik gab es in den letzten Jahren große Fortschritte, die es TierärztInnen erlauben, Nierenbeschwerden früher zu erkennen.
Wir haben neue Parameter im Blut, also wir haben das SDMA dazu bekommen, wir haben das FGF23 und verschiedene, die uns das besser eingrenzen, also wo man dieses Iris-Staging machen kann. Die Iris ist die International Renal Interest Society, also das ist praktisch die Organisation, die diese Richtlinien rausgibt, in welchen Stadien sich die Nierenerkrankung bewegt. Und in diesen Stadien kann man dann doch diätetisch sehr schön anpassen. Also in den Anfangsstadien reduziert man jetzt zum Beispiel Protein eigentlich noch nicht wirklich. Und mit dem Phosphor geht man mal auf den Erhaltungsbedarf. Also man reduziert einmal die Überdosis, die die Tiere normalerweise bekommen. Also man geht einmal auf einen normalen Bedarf. Und dann, je weiter die Erkrankung fortschreitet, reduziert man dann halt mehr, verwendet andere Quellen, kontrolliert regelmäßig den Kalzium- und Phosphatspiegel im Blut, kann das dann auch schön anpassen, je nachdem, ob ich mit der Dosis rauf und runter gehe, ob ich zusätzlich Phosphatbinder brauche oder in den letzten Stadien, ob ich zum Beispiel dann zusätzlich appetitanregende Substanzen brauche, ob ich eine Azidose ausgleichen muss, ob ich eine Infusionstherapie dazu benötige. Und das kann man jetzt viel besser zuschneidern. Und man beginnt jetzt nicht mehr gleich mit dieser totalen Phosphatreduktion, wie man das früher gemacht hat, automatisch, weil man eben auch gesehen hat, wenn man da zu früh beginnt, ist das auch nicht gut. Da kann man wiederum Hyperkalzämien auslösen bei den Katzen. Also das kann man jetzt wirklich schön stufenweise machen.
Die neuen diagnostischen Möglichkeiten bieten Wege, Nierenerkrankungen frühzeitig zu erkennen. Dennoch gibt Frau Dr. Bruckner zu bedenken, dass nicht alle erhöhten Werte auf Nierenbeschwerden hinweisen und hier Vorsicht bei einer unmittelbaren Umstellung der Diät geboten ist.
Also das sehe ich schon oft, dass wirklich dann gleich Nierendiät und teilweise sogar Nierendiät plus Phosphatbinder, ja, sobald irgendein Wert erhöht ist. Jetzt muss man sagen, die Werte sind ja teilweise auch abhängig davon, von Muskelmasse, Muskelabbau, ob das Tier gerade was gefressen hat und so weiter. Also nur ein einzelner Laborwert macht ja noch keine Nierenerkrankung. Ja, das muss man halt schon immer im Konzept sehen. Teilweise bekommen wir auch oder sehen wir auch Patienten, zum Beispiel Jungtiere, die ein erhöhtes Phosphat im Blut haben, wo aber auch den Kollegen nicht immer ganz klar ist, dass es da andere Referenzbereiche gibt für die Jungtiere, ja, und dass das noch nicht automatisch ein nierenerkranktes Tier ist. Und manchmal wird da schon ein bisschen zu schnell und zu massiv gehandelt, weil ja eben oft auch der Zeitdruck in der normalen Praxis da ist. Also verstehe ich ja auch, ja, weil man dann nicht immer alles so lange erklären kann. Und was dann oft auch passiert ist, weil ganz früher haben die Nierendiäten, ich glaube, ich überlege, haben die nicht Low Protein, Low Phosphorus schon geheißen, ich glaube. Also da hat das nicht irgendwie so einen Namen wie Nieren, sondern da hat das, und da hat sich irgendwie noch festgesetzt, dass man da gleich Protein reduzieren muss. Und es wird manchmal auch einfach dann total viel, total schnell Protein reduziert. Und das sollte ja auch stufenweise erfolgen. Und vor allem, wenn ich der Katze zu viel Protein wegnehme, habe ich jetzt erstens den Effekt, dass die Katze das irgendwann nicht mehr fressen wird, weil sie es einfach nicht mag, weil Katzen mögen einfach Protein und es sollte ja auch schmackhaft sein. Und zweitens den Effekt, wenn ich der Katze absolut zu wenig Protein gebe, holt sie sich das dann aus ihrem eigenen Muskelgewebe, also weil sie braucht ja das Protein für ihre Stoffwechselfunktionen. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht absolut reduzieren, sondern nur bis zu einer gewissen Grenze. Aber es müssen halt die Aminosäuren und die Bausteine noch da sein, die das Tier für die Körperfunktionen braucht.
Für die Nierendiät ist die Berechnung der Inhaltsstoffe essentiell, um eine nierenschonende Reduktion zu ermöglichen und gleichzeitig zu gewährleisten, dass das Tier mit allen relevanten Nährstoffen versorgt wird. Was bedeutet dies aber nun bei der Betreuung von betroffenen Jungtieren? Welche Besonderheiten müssen hier bedacht werden?
Die gehören natürlich auch individuell dann wirklich angeschaut und durchgerechnet, weil ich ja bei einem Jungtier nicht einfach mal so Mineralstoffe reduzieren kann. Ja, weil das ist ja noch voll im Aufbau, das ist ja noch im Knochenaufbau. Das heißt, wenn ich jetzt dann beginne, kommerzielle Nierendiäten oder überhaupt Nierendiäten einfach umgeschaut zu füttern, hat ja der dann nachher ein Problem im Knochenstoffwechsel. Also das ist leider Gottes sowieso ein recht komplizierter Patient dann, wenn es jetzt wirklich ein Jungtier mit Nierenerkrankung ist, ja, ist es relativ kompliziert und leider oft ja auch prognostisch nicht so gut. Die leben ja, wenn die von Anfang an schon eine schwere Nierenerkrankung haben, dann leben sie ja meistens auch nicht so lang. Dann versucht man halt wirklich mit der Fütterung hauptsächlich die Lebensqualität so gut wie möglich zu halten und einfach die Progression vielleicht ein bisschen zu verlangsamen. Aber so reduzieren wie beim alten Tier kann ich da nicht.
Ist die Niereninsuffizienz bei einem Tier bereits fortgeschritten, stellen sich oftmals noch weitere Beschwerden ein. Dadurch können sich Begleiterscheinungen wie zum Beispiel Appetitlosigkeit zeigen. Wir sprachen über Möglichkeiten der Prophylaxe und Optionen, betroffene Patienten zum Fressen zu animieren.
Wenn Sie schon in einem weiteren Stadium sind, dass man nicht nur die Diät sich anschaut, sondern auch schaut, ob der vielleicht irgendwie eine Gastritis hat, eine Stomatitis hat, weil aus dem Eiweißstoffwechsel Ammoniak kommt und dieser Ammoniak dann zellreizend und schleimhauttoxisch sein kann und die dadurch dann auch Gastritiden bekommen oder eben auch sogar Ulzerer in der Maulschleimhaut und dadurch den Appetit verlieren. Das heißt einerseits, dass ich appetitanregend arbeite zusätzlich, dann natürlich, dass ich schaue, hat der vielleicht eine Gastritis, ist dem einfach schlecht, braucht er da einfach Medikamente dafür oder sogar zum Beispiel lokal anästhetisch. Ja, das ist eher dann wirklich in den letzten Stadien, wenn sie wirklich Ulzerer in der Maulschleimhaut haben, dass man halt lokal anästhetisch auch arbeitet. Ich meine, ganz im letzten Stadium empfiehlt dann die Iris auch zum Beispiel Sondenfütterung. Das muss ich sagen, ist dann natürlich eine Frage, wo man sich dann überlegen muss, wo die Lebensqualität des Tieres ist. Also kurzfristig natürlich akutes Nierenversagen versuche ich alles, ja, den durchzubringen. Wenn das eine chronisch progressive Sache ist und der wirklich nur mehr mit der Sonde gefüttert werden kann, muss man ja dann eben mit dem Besitzer das Gespräch suchen irgendwann. Also Appetitanregung, genau. Also das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, eben in weiterer Folge einfach schauen, ob da zum Beispiel eben auch, ob dem Tier schlecht ist zum Beispiel, ja, oder ob es irgendwo Schmerzen hat beim Fressen. Wenn es nur normal Appetit, also ein normales, einfach älteres Tier mit schlechtem Appetit ist, gibt es natürlich diverse Tipps und Tricks, die man machen kann. Einerseits versuchen wir ja, also dadurch, dass wir Eiweiß reduzieren, gehen wir ja sowieso ein bisschen höher im Fettgehalt meistens. Man kann eben da auch mit Butter arbeiten, mit Schmalz, mit ein bisschen Ölen. Man kann das normale Futter ein bisschen anwärmen auf Körpertemperatur, dann riecht es intensiver, wird es oft lieber gefressen. Man kann auch ein bisschen mit Milchprodukten oder Schlagobers arbeiten. Ja, natürlich werden jetzt alle wieder aufschreien, ah, Milch nicht gut für Katzen. Klar, aber ich rede von kleinen Mengen, ja, die Katze gut vertragen kann. Und wir haben ja ein Ziel, das wir erreichen wollen. Und wenn jetzt dieses kleine Schluckerl Milch irgendwie hilft, die Tiere zu animieren, dann wird das auch erlaubt sein. Ja, man arbeitet dann zum Beispiel auch mit fetteren Topfen, also fetteren Milchprodukten oder sowas. Eine Kollegin in Deutschland, da habe ich unlängst selber ein Webinar gehört, die hat empfohlen, geschmolzenes Vanilleeis für die Katzen. Ja, das habe ich jetzt noch nie gehört, habe es auch noch nie probiert, aber ist vielleicht auch einen Versuch wert, wenn ich wirklich eine habe, die halt gar nichts anderes will. Leber, Suppe, so ein bisschen Sachen, also ein bisschen was hineinmischen. Der Besitzer ist natürlich permanent irgendwie auf der Suche nach irgendwas, was sein Tier dann fressen mag, weil eben Appetit vermindert und eh schon zu dünn. Und ja, und da müssen wir halt dann aufpassen. Da muss man auch mit den Leckerlis aufpassen, weil wir versuchen ja eben Phosphat zu reduzieren. Wenn ich jetzt schaffe, dass der normal zum Beispiel eine Diät füttert und dann gibt er aber am Tag, ich weiß nicht, 10 Kraustangen vom DM dazu oder zum Beispiel getrocknetes Fleisch dazu, was wiederum sehr phosphorreich ist, dann kann eben sein, dass er sich seinen eigenen Diäterfolg dadurch boykottiert. Also da sollte man halt auch wirklich besprechen, die Leckerlis, die gefüttert werden, dass man vielleicht versucht, vegetarische Varianten auch zu finden, die gut schmecken, gibt es ja auch genug, ja. Oder Kohlenhydrate. Bei den Ergänzungsmitteln wären zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren sinnvoll, ja, die wirklich die glomeruläre Filtration verbessern können. Sind auch in den Nierendiäten teilweise zugesetzt oder gibt man eben in die Rationen dazu, weil das positiv ist. Ja, aber prinzipiell ist natürlich auch wichtig, dass das Tier auf den Energiebedarf kommt. Das heißt, es nützt mir halt nichts, wenn der jetzt nur Diät füttert und dem Tier fehlt jeden Tag 25% seiner Energie. Aber natürlich sollte man da auch beraten, was die eben dazugeben, damit sie es nicht schlimmer machen. Also wenn ich jetzt einen Patienten habe, der kriegt von mir auch im Normalfall dann eine Liste mit Leckerlis, wo er sich halt durchprobieren kann und wo man versuchen kann. Aber natürlich, man muss ihnen diese Alternativen geben, weil sonst geben sie irgendwas. Und dann kann halt sein, dass das genau das Falsche ist, weil eben Trockenfleisch jetzt zum Beispiel gut schmeckt. Aber der wäre gar nicht von selber auf die Idee gekommen, dass er auch einmal Nudeln oder einen Zwieback oder einen Rice Cracker oder was probieren könnte. Und das wird dem Hund vielleicht genauso schmecken. Also wenn ich wirklich Tiere habe, die stationär bei mir eingestellt sind, weil sie eben jetzt gerade ganz schlecht sind mit der Niere und die wirklich am Dauertropf hängen, dann muss ich da auch aufpassen oder sollte ich auch aufpassen, dass ich nicht eine Futtermittelaversion kreiere. Ja? Futtermittelaversion wäre traditionell das, wenn die Katze jetzt oder der Hund bei mir in der Klinik sitzt und dem ist jetzt eh schon schlecht und der will da nicht sein und der hängt an der Infusion und lauter fremde Menschen und überhaupt ist alles schrecklich und ich will nach Hause. Ja? Und dann kriege ich zusätzlich noch ein Futter hingestellt, das ich vielleicht auch nicht kenne. Ja? Und dann habe ich vielleicht auch noch zusätzlich eine Gastritis gerade, dann werde ich das in meinem Kopf irgendwie verknüpfen und werde ich das daheim dann nicht mehr fressen wollen. Das heißt, da arbeitet man dann vielleicht auch mit einem anderen Produkt, ja, oder einer anderen Sorte oder was auch immer von dem, wo ich möchte, dass das Tier das dann zu Hause weiter dauerhaft frisst. Das wäre auch ein wichtiger Punkt, weil wenn ich einmal so eine Aversion habe, die kriege ich dann eigentlich nicht mehr wirklich weg. Ja, und wichtig ist, wie gesagt, dass sie fressen, weil Kachexie ist einfach prognostisch sehr ungünstig. Also je abgemagerter sie werden, desto schlechter ist meine Prognose.
Um besonders eine Gastritis zu vermeiden, rät die Ernährungsexpertin zu folgenden.
Gerade da kann ich schön wieder mit dem Eiweiß arbeiten, weil ja eben die Endstoff, also die Stoffwechselendprodukte aus dem Eiweißstoffwechsel eigentlich die sind, die dann in Ammoniak umgewandelt werden und dieser Ammoniak wird dann über die Schleimhäute ausgeschieden und dass wir halt schauen, dass da so wenig wie möglich von diesen Stickstoffabfällen da ist. Ja. Da arbeitet man zum Beispiel teilweise auch mit Fasern, ja, wie Lactulose oder Laktose, die den pH-Wert im Enddarm senken und die dann sozusagen mehr von diesem Stickstoff über den Kot ausscheiden, ja, dass überhaupt weniger im Organismus verbleibt. Ja. Also da kann man schon so ein paar Tipps und Tricks anwenden, dass so wenig wie möglich Stoffwechselabfälle sozusagen da sind, die der belastete Körper dann entsorgen muss.
Die Nierendiät erfordert, wenn auch stufenweise, eine große Umstellung in den Fütterungsgewohnheiten. Die Kommunikation und Beratung durch die behandelnden Tierärzte und Tierärztinnen ist hier von großer Bedeutung, um die Halterinnen und Halter optimal darauf vorzubereiten und Verständnis für die Notwendigkeit zu schaffen.
Da muss man immer relativ vorsichtig in der Kommunikation sein. Das habe ich in den vielen Jahren jetzt gelernt. Immer wenn man sagt Diät, ja, ist automatisch natürlich die Angst des Tierbesitzers, dass er seinem Tier jetzt was wegnehmen muss. Ja. Und jetzt gebe ich irgendwie was Reduziertes und da ist jetzt weniger drin oder das schmeckt nicht mehr so gut und jetzt können wir unsere Leckerli nicht mehr geben. Und diese Ängste, die muss man natürlich auffangen, das vorsichtig formulieren und ihnen wirklich halt positiv das kommunizieren, zum Beispiel mit der längeren Lebenserwartung. Und wirklich mit einer langsamen Umstellung funktioniert das normalerweise auch. Aber man darf halt nicht zum Beispiel den Fehler begehen, dass man dann sofort ab Tag der Diagnose, jetzt hat die Katze vielleicht Blut abgenommen bekommen, man macht irgendwie die Werte, dann hat sie vielleicht eine Infusion bekommen, neue Medikamente, die Familie geht mit der Katze nach Hause. Natürlich ist die ganze Familie jetzt irgendwie unglücklich, weil die Katze chronisch krank ist. Dann googeln sie das natürlich, was sie nicht tun sollten, aber natürlich tun sie es. Ja. Und wissen ja dann auch oder besprechen ja dann auch untereinander, dass das jetzt eine chronisch progressive Erkrankung ist. Das heißt, das Tier wird nicht mehr gesund. Und dann darf ich natürlich auch nicht den Fehler begehen, dass ich an diesem Tag dann der Katze die Futterschüssel wegreiße, wenn sie gerade vom Tierarzt heimkommt und eh schon irgendwie krank ist wahrscheinlich, ja, und die Familie irgendwie gestresst und ihr was Neues hinstellen, weil das wird sie nicht akzeptieren. Also nachdem, wie ich Katzen kenne, viele Jahre wird sie das nicht akzeptieren, sondern dass man wirklich einmal die Familie zur Ruhe kommen lässt. Und wir wollen eine langfristige Umstellung, ja, eine stufenweise. Das heißt, wirklich langsam beginnen, dann reinzumischen, das, was ich möchte, oder eben Ration berechnen und langsam beginnen, neue Komponenten dazuzugeben, schrittweise und kleinweise und ohne Aufregung und ohne Stress. Und dann hat man eine gute Chance. Und einfach dem Besitzer halt kommunizieren, wenn wir das schaffen, dann haben wir halt wirklich eine deutlich längere Lebenserwartung.
Für Besitzerinnen und Besitzer, die ihr Tier mit selbstgekochtem Futter versorgen möchten, gibt Dr. Irene Bruckner zu bedenken, dass hier ein besonderes Augenmerk auf die Berechnung gelegt werden muss. Den Halterinnen und Haltern die Berechnung selbst zu überlassen, davon rät sie dringend ab.
Weil, wie gesagt, dann werden halt wild irgendwelche Ergänzungen gemischt, die für dieses Tier gar nicht passen. Also wenn das Tier schlecht frisst und wenn jetzt zum Beispiel, wenn es auch ein Tier ist, das es gewöhnt ist, dass es hausgekochte Rationen bekommt und das will halt einfach das haben oder die Besitzer wollen das halt haben, ist es natürlich schon sinnvoll, wenn man hausgekochte Rationen anbietet. Die sollten halt aber dann wirklich berechnet sein. In dem Sinn, dass ich mir wirklich überlege, welche Fleischquelle nehme ich da. Wie schaffe ich es zum Beispiel die Katze, wenn die früher keine Kohlenhydrate dazu gefressen hat, wie schaffe ich es, die Katze daran zu gewöhnen? Welche Kohlenhydrate kann ich da kombinieren? Wenn wir uns anschauen, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Durchschnittsration von einer Katze habe, die normal 160 Gramm Hühnerbrust frisst, wenn ich das schaffe, die auf die Hälfte der Hühnerbrust und die andere Hälfte mit Reis zu ergänzen, bin ich auf der Hälfte vom Phosphor herunten. Ja, also das ist schon sinnvoll, aber das gehört schon professionell berechnet. Und eben Fleisch ist auch nicht gleich Fleisch, da muss ich dann wissen, welche Fleischquellen nehme ich, ja, welchen Fettanteil hat das, welchen Phosphoranteil hat das und so weiter. Also das macht dann schon Sinn, das wirklich durchrechnen zu lassen. Ja. Man geht dann traditionell eher zum fetteren Fleisch, damit man insgesamt weniger Fleischanteil braucht. Ja. Also zum Beispiel Schweinefleisch kann man nehmen oder Fische kann man da auch gut verwenden. Rind oder Faschiertes kann man auch gut verwenden, aber wie gesagt, das gehört halt wirklich dann durchgerechnet.
Für die ausführliche Berechnung der Diät und die Beratung der Tierbesitzerinnen und Besitzer fehlt im Praxisalltag oftmals die Zeit. Aufgrund ihrer jahrelangen Tätigkeit in diesem Bereich betont die Spezialistin jedoch die positiven Auswirkungen der Bemühungen und möchte ihren Kolleginnen und Kolleginnen mitgeben,
dass die Diätetik einfach eine Riesensäule ist. Also dass es sich da wirklich auszahlt, das Gespräch mit den Patientenbesitzern zu führen, weil wir einfach diese schönen Studien mit der Lebenserwartung haben, weil wir auch wissen, dass die Tiere nicht nur länger leben, sondern auch eine bessere Lebensqualität haben, also nicht zu viel abnehmen, nicht zu kachektisch sind, deutlich weniger uremische Krisen haben. Wir können einfach vieles ausgleichen und auffangen ein bisschen. Und wie gesagt, dass wir da einfach nicht so ungeduldig sind mit der Umstellung, dass wir wirklich versuchen, den Besitzer bei der Hand zu nehmen, dass er das langsam macht, damit das langfristig funktioniert.
Falls wir Ihr Interesse für die Diätetik geweckt haben und Sie sich in diesem Bereich fortbilden möchten, dürfen wir Sie auf unsere Webinarreihe Ernährungsberatung in der Tierarztpraxis mit Frau Dr. Irene Bruckner aufmerksam machen. Dieses Fortbildungsangebot richtet sich speziell an Tierarzthelferinnen und Helfer sowie tierärztliche Ordinationsassistenzen. Interessierte TierärztInnen sind aber selbstverständlich ebenfalls herzlich willkommen. Alle Informationen zu den Webinaren sowie die Anmeldemöglichkeit finden Sie in den Shownotes. Wir bedanken uns ganz herzlich für das interessante Gespräch.
Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office@tierarzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.